Weiter geht's mit der Erfolgsstory der Prinzen. Wenn ihr die erste Folge schon gehört habt, dann könnt ihr hier direkt anknüpfen. Wir besprechen dieses Mal den kometenhaften Aufstieg der Prinzen und welche bahnbrechende Idee den Männerchor-Sound in Hitmaterial verwandelte. Außerdem nehmen wir die Lyrics von Sebastian Krumbiegel und seinen Freunden mal ganz genau unter die Lupe und stoßen dabei auch auf ziemlich heftige Zeilen.
Oh, das ist jetzt... Oh. Das ist hart.
Oh. Das ist hart.
Das kommt in dem... Wo?
Da hätten deine Eltern schon gesagt, das ist jetzt doch zu ordinär. Ja. Das geht zu weit.
Boah. Ja, da haben wir Gesprächsbedarf. Stefan und ich sind in allerbester Plauderlaune, um mit euch in die späten 80er und die frühen 90er zu starten. Ab geht's mit Folge 2 für die Prinzen.
Und er hat mir vorhin gesagt, eigentlich hätte ich bei jeder Sendung Nummer 1 sein müssen. Er ist eben wirklich viel zu bescheiden.
Giganten von gestern.
Reichtum, ganz viele Frauen.
Giganten von gestern.
Es steht nur Scheiße bei uns in den Zeitungen, das glauben die Leute schon nicht.
Giganten von gestern. Yeah.
Eigentlich mit das Geilste, was gibt.
Also in jedem Fall, ich hoffe, dass es alles so weiterläuft und dass es dir das macht. Schönen Dank.
87 ging die Militärkarriere von Sebastian Krumbiegel dann zu Ende. Wir haben ihn zwar abgeleistet und es entsteht eine neue Band, die Herzbuben. Und die macht er zusammen mit Wolfgang Lenk, also dem Bond-Bösewicht, der Prinzen und dem Jens Semptner. Das ist so einer mit so einem kantigen Gesicht. Das ist der, der als einziger nicht auf dem Thomaner Chor war, sondern in diesem Dresdner jungen Chor.
Bist du sicher? Entschuldige bitte, ich möchte deine Kompetenz nicht untergraben, aber meinen Recherchen zufolge hat Wolfgang Lenk zusammen mit Dirk Schroth das Trio Die Herzbuben gegründet und Sebastian Krumbiegel und erst später stießen Semptner und Henry Schmidt zur Band.
Also es kann gut sein, dass da die Gründungsformation eine andere war. Also ich bin jetzt immer nur aus dieser Perspektive von Sebastian Krumbiegel gegangen, wann es für ihn interessant war. Und da waren eben die Bandkollegen schon klar, Wolfgang Lenk, Jens Semptner, ne, und Henry Schmidt, der Schalterbeamte von den Prinzen, die waren da schon dabei. Aber wenn du sagst, die Herzbuben selbst hatten sich schon etwas früher formiert, das kann gut sein, weil das deckt sich dann mit meinen Recherchen, dass die Herzbuben quasi 86 schon gegründet wurden, 87 kam Krumbiegel dann dazu.
Ah, okay, dann war wahrscheinlich Dirk Schroth war bereits quasi Gründungsherzbube und war dann erst mit Krumbiegel später so. Kann sein.
Aber den Dirk Schroth, der war dann aber auch schnell wieder weg, oder? Weil der wurde ja zumindest, als sie dann durch die Decke gegangen sind, nicht mehr mitgenommen.
Naja, den dann kam der Krumbiegel natürlich in seiner typisch demokratischen Art und hat gesagt, der Schroth oder ich? Dann hat er gesagt, okay. Dann muss der Schroth gehen. Krumbiegel wird unser neuer Leadsänger bei den Herzbuben.
Genau, was der Schroth singt, das ist nur Schrott, sage ich euch.
Da hätte ich ja gleich bei Rockpol bleiben können. Da war ich wenigstens der Leadsänger. Aber hier, das mache ich nicht mit. Der Schroth muss gehen. Wer ist dafür? Ich. Ihr alle seid dafür. Genau. Ihr wollt mich doch, oder? Okay, gut, entschieden.
Ich glaube es auch. Also irgendwann haben sie Jörg Schroth verloren, aber wir sind noch in der Phase der Herzbuben. Genau, da war noch einer, ich meine, das war der Dirk Schroth noch mit dabei. Genau, und die Herzbuben war ja reines A cappella. Also da war noch nicht diese Popnote dabei, wie es dann später bei den Prinzen war, aber es war reines A cappella. Stefan, hast du irgendwas von den Herzbuben hören können aus den späten 80er Jahren aus der DDR?
Nee, weil ich mich geweigert habe, mir irgendwas anzuhören, weil du weißt, wie sehr ich A cappella Gesang hasse. Aber natürlich haben die Herzbuben, davon gehe ich aus, alle diese A cappella Songs gesungen, die halt jede Schulband, die auf der Weihnachtsfeier einen Auftritt hat, die haben halt Mein kleiner grüner Kaktus und hier diese Max Rabe Styles Songs, so, ne, so. Kein Schwein ruft mich an. So. Also ich find's ganz furchtbar, deshalb habe ich es mir nicht angehört, aber ich weiß, wie eine A cappella Band singt. Die singen alle das Gleiche, weil ich glaube, es gibt nicht so wahnsinnig viele gute A cappella Stücke. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, sowas zu kreieren. Und ich glaube nicht, dass die Herzbuben angetreten sind nach ihrer Armeezeit, um sich erstmal ein halbes Jahr lang hinzusetzen und A-Cappella-Stücke zu schreiben, sondern die haben gesagt, so was gibt's denn, oh, das singen wir auch. Aber besser natürlich als die anderen.
Ich habe auch relativ wenig gefunden zum Nachhören von den Herzbuben. Ich habe auch irgendwo gelesen, es gab doch dieses DDR-Plattenlabel Amiga. Und dass sie da manchmal auf so Samplern zu hören waren, die haben ein Cover gemacht, zum Beispiel Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen. Da. Das hatten sie als A-Cappella-Nummer.
Genau, sie haben natürlich auch Songs, so die man kannte, haben sie natürlich dann so in den A-Cappella-Style umgemünzt. Ja, so bekannte Songs. Ja, genau, richtig. So stelle ich mir das vor, furchtbar. Also ich meine,
aber ja. Sie hatten auch einen versteckten Hit. Und zwar den Song Ich bin der schönste Junge aus der DDR.
Ach Gott.
1989.
Das war noch die Herzbuben. Ich habe gedacht, das waren schon die Prinzen. Nein, das war noch Herzbuben.
Nein. Das ist noch voll Herzbuben. Das ist ja noch vor Mauerfall. Da waren Prinzen noch nicht zu denken.
Dann habe ich ja doch was gesehen und gehört von den Herzbuben. Ich bin der schönste Junge der DDR. Da waren aber schon die ersten Schüttelreime der Prinzen zu erkennen. Ich bin geboren und stehe ganz vorn.
Ja, genau. Und da haben wir auch schon wieder Sebastian Krumbiegel als Frontmann, der sich als den schönsten Jungen der DDR bezeichnet. Es gibt Aufnahmen, die findet man auch auf YouTube, wo er einen wahnsinnig langen Vokuhila hat. Also der über die Schultern hinausgeht und oben halt dieses pumukelhafte, stachelige, aber damals noch so in blond gebleicht. Die anderen in der Band haben auch fast alle einen Vokuhila. Ja. Wie gesagt, Tobias Künzel ist noch nicht dabei. Jetzt frage ich dich, Stefan, der schönste Junge der DDR, meinst du, das war Sebastian Krumbiegel?
Aber selbstverständlich, weil wenn sich einer mit der Frisur, und ich sehe auch gerade ein Bild vor mir, mit einem grausam sitzenden Anzug hinstellt und anfängt zu singen 1, 2, 3, 4, ich bin der schönste Junge aus der DDR und das freut mich sehr, das ist die erste Zeile dieses Liedes. Ich bin der schönste, ich möchte es nochmal sagen, ich bin der schönste Junge aus der DDR und das freut mich sehr. Guck ich mir meinen Korpus an, dann denke ich, Mann, oh Mann, hör dir diese Reime an. Die Mädchen sind sehr angetan von mir als Tarzan-Muskelmann. Die lassen mich nicht mehr in Ruhe. Ach so, das ist Schubi, Schu-du-bu-du-bu, die lassen mich mehr in Ruhe.
Oh nein.
Also wenn das nicht, das kann nur der schönste Junge aus der DDR sein, weil jeder andere würde links und rechts eine kriegen, würde man sagen, runter von der Bühne, du Heppeldeppel. Nein, aber du bist der schönste Junge der DDR, du darfst das singen. Ob Mann, ob Weib, sie werden warm, wenn ich sie betöre mit meinem Charme.
Oh, naja, aber jetzt guck mal, das ist ja für 1989 DDR schon gewagt.
Ja, ja.
Also dieses, nur zu sagen, Mann, ob Weib, ob Mann, also dass man da in beide Geschlechterrichtungen geht, also das finde ich, ich meine, reimetechnisch ist das hier Kindergartenniveau, aber da muss man sagen, okay, das hätte ich jetzt bei so einem DDR-Schlager nicht erwartet.
Naja, es musste sich halt auch irgendwas reimen, ist doch logisch. Warm und Charme, und dann hat man gesagt, was machen wir denn vorne, wir können ja nicht singen, ob Strauch, ob Baum, ich mach sie heiß mit meinem Charme, also nimmt man halt ja. Ob Mann, ob Weib. Ich glaube nicht, dass da ein sehr moderner geschlechtlicher Grundgedanke dahinter war. Kann ich mir nicht, aber ich weiß es nicht. Ich bin der schönste Junge aus der DDR. Aus unserer DDR.
Ja, siehst du mal. Aber ich habe in einem Interview, irgendeinem TV-Interview gesehen, da haben die das eben eingespielt und da hat Sebastian Krumbiegel das zumindest dann Jahrzehnte später so verkauft, dass das ja eigentlich so eine versteckte Kritik an der DDR war oder man zumindest rausliest, dass das ja alles nicht ganz ernst gemeint ist, weil sie sagen ja unsere DDR und er steht davon. Also er hat sich auch selbst als einer so ein bisschen korpulenten, eben nicht so schönen Jungen bezeichnet in dem Interview, der dann davon singt, dass er der Allerschönste ist und dass das so eine versteckte Form jetzt nicht des Protests war, aber dass dann zumindest ausdrückt, man nimmt das alles nicht mehr so ernst. Ich meine, wie gesagt, Ende Jahr 1989.
Aber da bin ich ja, für sowas bin ich ja dann tatsächlich zu dumm. Vielleicht magst du mir nochmal erklären, wie bringt man denn, nein, nicht Protest, aber wie bringt man denn etwas kritisch zum Ausdruck, indem man sagt, ich bin wahnsinnig schön, bin ich aber eigentlich gar nicht so und dann? Wo ist jetzt da also, die Aussage?
Vielleicht hat er es auch hinkonstruiert. Ich fand es auch ein bisschen sehr über Rom gegangen. Der Punkt ist eben, man sagt so, aus unserer schönen DDR. Ich glaube, der Gedanke dahinter ist, diese ganzen DDR-Lieder, die politischen Lieder, die sprechen ja davon auch, das ist unsere DDR-Arbeiter- und Bauernstaat und wir gehören ja alle zusammen. Und dann singt er diesen Text und greift das auf und gleichzeitig singt er über eine Sache, die gar nicht so ist. Also er ist offensichtlich nicht der schönste Junge der DDR und das ist noch alles in so einem spaßigen Ton, dass auch das andere mit dieser unseren DDR ebenso wenig ernst gemeint ist. Ich glaube, das ist so das, was er aussagen wollte.
Okay, das hätte man auch einfacher haben können. Man hätte ein bisschen kritischer sein, texten dürfen. Es hätte ja schon gereicht, wenn er gemacht hätte, keine Ahnung, wo ich heute wäre, wäre ich nicht der Schönste in unserer DDR. So dass man vielleicht so ein bisschen kritisch beleuchtet, dass eigentlich nur die es gut hatten, die irgendwas konnten oder die irgendwie gut singen konnten oder besonders gut aussahen oder so, dass man die gefördert hat und den Rest halt nicht. Dann könnte ich es ja noch verstehen. Aber gucke ich mir meinen Korpus an, dann denke ich, Mann, oh Mann, okay. Also wenn das jetzt sozialkritisch ist, wow. Also da muss ich sagen,
also Kumbiegel. Toll. Ich weiß auch nicht, aber das dann erst im Nachhinein so.
Das glaube ich auch. Ein bisschen im Nachhinein war alles kritisch. Ja, ja. In dem Moment wollte er einfach nur im Fernsehen auftreten und hat schon gezeigt, was er textlich drauf hat. Alle Mädchen werden blass und nicht nur um die Augen nass. Oh, das ist jetzt. Oh, das ist hart. Das ist hart.
Das kommt in dem.
Wo? Da hätten deine Eltern schon gesagt. Die Herzbuben hören mir nicht mehr an. Das ist jetzt doch zu ordinär. Ja. Alle Mädchen werden blass. Hat der gesungen, alle Mädchen werden blass. Und nicht nur um die Augen nass. Das geht zu weit.
Boah.
Das kannst, also das kannst du dem sechsjährigen Jonas auf der Rückbank auf dem Weg zum Schwimmbad nicht vorspielen.
Nee, was soll das? Also geht ja schon in die Richtung Ballermann vom Text her, ne? Also.
Deshalb sage ich, ich glaube, da wurde alles genommen nach dem Motto, reim dich oder ich fress dich. Nass und blass reimt sich, nehmen wir. Ich weiß jetzt nicht, ob da einer gesagt hat, es muss aber doch kritisch werden, du. Es muss auch sozialkritisch werden. Ach komm, lass, passt, nimmer. Weiter, nächste Zeile.
Das ist aber echt, also den Teil habe ich noch gar nicht gehört von dem Song, weil ich hatte nur so ein Snippet auf YouTube gefunden. Weil dieses Snippet war in dieser Talkshow, die ich vorhin erwähnte. Und da haben sie natürlich hier nass und blass nicht mit reingenommen in die Talkshow, um darüber zu sprechen.
Wer sich für diese Aufzeichnung heute gut vorbereitet hat. Ich habe mir die 3 Minuten komplett angeschaut und habe dann schlecht geschlafen.
Ja, genau. Du bist ja auch unser Musikexperte.
Habe ich auf mich genommen. Wieder mal.
Ja, also das war auf jeden Fall der schönste Junge aus der DDR. Der geheime Geheimhit der Herzbuben 1989. Sebastian Krumbiegel, zu dieser Zeit noch Musikstudent. Er ist dem Thema Musik auch wissenschaftlich treu geblieben. Er hat ein Musikstudium an der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig aufgenommen. Das hat er auch zu Ende geführt bis 1991. Er hat ein Staatsexamen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, Staatsexamen in Schlagzeug und Gesang. Mhm. Also er hat es auch noch weiter vertieft. Vielleicht hätte er mal irgendwie so ein Pro-Seminar Songwriting belegen sollen. Sowas wäre nicht rausgekommen.
Ja, vielleicht ist er gar nicht alleine schuld. Kann ja sein hier, dass Wolfgang Lenk überhaupt nicht texten kann und der Krumbiegel gesagt hat, ach, ich sing's euch ein. Was hast du denn geschrieben? Die Mädchen werden nass, mach ich. Also können ja auch die anderen verbrochen haben. Oder Dirk Schroth hat den Song geschrieben und ist dann danach aus der Band geflogen.
Dirk, es gab Post. Ich sag's, wie es ist, du bist raus.
Genau. Wir haben negative Post bekommen. Dirk, nee, du musst gehen. Das ist jetzt leider, das können wir nichts mehr machen.
Oh Gott.
Ab sofort texte ich, hat dann der Krumbiegel gesagt.
Oh Mann, ey. Das ist, ja, der große Hit der Herzbuben. Wir hatten es ja gerade, ne? Mauerfall, die ganze Sache. Da war Krumbiegel, war auch bei den Montagsdemos dabei, aber dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Er ist jetzt, wie du schon gesagt hast, immer in Talkshows dabei und er hat gemeint, es gab dann irgendwie so den Punkt, wo dann unter diese Demonstrationen gegen die DDR dann immer mehr so Rechte, die Republikaner, ne, also so eine rechtsradikale Partei dann drunter gemischt haben und als er das mitbekommen hat, da war er dann raus und war dann nicht mehr dabei bei den Montagsdemos. Und ich meine, er hat auch mal, ich habe mal ein Interview gesehen, wo er gesagt hat, dass er skandiert hat, auch bei den Demos in der DDR damals noch, wir bleiben hier. Also, dass er den Wandel möchte, aber nicht derjenige ist, der rüber machen will, sondern der quasi die DDR mit reformieren möchte. So habe ich es mal aufgefasst in einem Interview später.
Ja. Daran siehst du, dass das passt zu dem, wie du vorhin seine Kindheit geschildert hast. Der ist behütet aufgewachsen, der hatte eine gute Zeit da, der wurde gefördert, der konnte sich auch verwirklichen in seinen Texten, in seinen Bands, der hat da gut gelebt. Warum soll der sagen, nee, ich mache rüber in den Westen? Also da gab es sicherlich andere, denen ging es deutlich schlechter als Sebastian Krumbiegel. Das kann ich nachvollziehen, tatsächlich, diese Haltung.
Das kann gut sein. Bei den Herzbuben nochmal drauf gucken. Also wir haben diesen ganz klaren A Cappella-Gesang. Klingt sehr nach Männergesangsverein, da war noch nichts Poppiges dabei. Aber es ist, wie du vorhin schon gesagt hast, die Vorreiterband zu den Prinzen. Und es gibt da ein Schicksalsjahr oder eine Schicksalsbegegnung, die dann die Rakete der Prinzen später zum Steigen bringt. Und das ist die Connection zwischen den damals Herzbuben und Annette Humpe. Kennst du Annette Humpe? Oder weißt du, wer das ist?
Natürlich, Annette Humpe ist eine der mit einflussreichsten Musikerinnen, glaube ich, der 80er und 90er und taucht auch immer wieder auf in den 2000ern. Die Humpe sind ja Geschwister, Annette und, ich glaube, Inga Humpe. Und sie haben beide sehr große Abdrücke in der Musikwelt hinterlassen, aber Annette Humpe war immer so Freigeist, stand bei einigen Songs auch selber vorne, auch in der Neuen Deutschen Welle und so, ist auch selber aufgetreten.
Ideal.
Bei Ideal zum Beispiel, genau.
Deine blauen Augen.
Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Und das ist Annette Humpe, aber ihre eigentliche Kunst war schon immer sehr kommerziell zu denken, sehr gute Texte mit sehr guter Musik und einem Gesamtprojekt auf die Beine zu stellen. Das waren dann offensichtlich die Prinzen und später dann auch noch Ich und Ich mit Adel Tawil. Da war, das war auch Annette Humpe, die all diese Songs, wir sind vom selben Stern. Das hat alles Annette Humpe gemacht. Und noch viel, viel mehr, auch teilweise so Sachen, die nur einen Hit hatten und dann wieder weg waren. Aber sie wollte nie ihre ganze Karriere lang immer die sein, die ganz vorne steht. So die immer gebraucht wird. Die hat dann auch irgendwann bei Ich und Ich gesagt, wir haben zwar jetzt 10 Top-Hits, aber ich trete nicht auf zu Adel Tawil, ihrem Partner, hat die gesagt, das musst du alleine machen, ihr könnt mich zuspielen oder du holst dir eine andere Sängerin. Ich schreibe die Songs, aber ich möchte nicht mehr auf Tour gehen und so. Also sie war immer schon auch sehr darauf bedacht, auf sich zu achten und deshalb hat sie sehr viel im Hintergrund gearbeitet. Für viele Projekte. Ja. Offensichtlich auch
viele
für die Prinzen.
Genau. Auch später auch mit Udo Lindenberg und so weiter. Also es muss so gewesen sein, dass dann 1990, also nach dem Mauerfall, der damalige Manager der Herzbuben irgendwie den Kontakt hergestellt hat zu Annette Humpe. Und das fände ich richtig spannend. Also Annette Humpe, wie gesagt, versierte Musikerin und Produzentin, hört das und kann aber gar nicht so viel mit diesem Chorgesang, Männergesangsvereinsmäßigen A Cappella-Zeug von den Herzbuben anfangen. Sie hört aber in der Zeit den Hit Tom Steiner. Und da setzt ja dann auch irgendwann das Schlagzeug ein und so ein cooler Beat. Und sie dachte sich dann damals, jetzt weiß ich, was ich aus diesen Jungs mache, aus diesem Gesang mache. Ich lege da die Rhythmusmaschine drunter und macht daraus Hits. Also diesen Gedanken zu haben, wir haben hier eine A Cappella-Band, Tomana Chor, und die mache ich jetzt auf cool und dafür, was ich dafür brauche, ist die Rhythmusmaschine, der Beat. Das war dann der Punkt, an dem sie angesetzt hat.
Das ist eine spektakuläre Info. Also wirklich, das habe ich noch nie gehört, dass Tom Steiner, dieser Number One Megaseller, der damals ja alles überlappt hat. Also diese Nummer war ja ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Das kam dir irgendwann so zu den Ohren raus, dass ich damals wahrscheinlich gesagt habe, 1992, wenn noch einer Tom Steiner anspielt, spreng ich das Radio. Oder also irgendwann war der Song auch ganz lange verschwunden. Den hast du nirgendwo mehr gehört, weil die Leute das so satt hatten, wie so oft, ne, mit diesen Monster-Hits. Und Tom Steiner war so ein irrer Monster-Hit. Und dass der Annette Humpe dazu inspiriert hat, zu sagen, was mache ich denn aus diesen komischen Typen mit ihren wilden Pullovern und Frisuren und diesem langweiligen Gesang. Und dann gesagt hat, da kann man ja mal ein Beat drunter legen, dann wird's vielleicht cooler. Das ist ja eine Mega-Info. Also, wow. allein dafür hätte ich mir diesen ganzen Podcast angehört, wenn ich ihn nie machen
siehst
würde.
Du mal. Ja. Ja, ich habe nämlich auch ordentlich recherchiert.
Toll.
Dieser Gedanke ist ja genial. Sie hat damit ja einen Mega-Nerv getroffen, was ja die späteren Verkaufszahlen der Prinzen dann auch belegen. Aber erstmal haben wir dieses Aufeinandertreffen. Wir haben die Herzbuben, A Cappella, Annette Humpe kommt ins Spiel, hat diese bahnbrechende Idee. Was macht man? Man geht zu Anselm Kluge ins Studio und singt die Sachen ein. Wobei Studio zu viel gesagt ist, ich glaube, auf der Website der Prinzen schreiben die, dass man da im Kleiderschrank von Anselm Kluge die Sachen eingesungen hat. Dann habe ich geguckt, wer ist denn dieser Anselm Kluge? Deutscher Komponist, Musikproduzent, Arrangeur, der hat viel gemacht, unter anderem diese Sachen, die du vorhin erwähnt hast, Ich und Ich, aber auch so Dinge aus den 80ern, so Ulla Meinecke oder Heinz-Rudolf Kunze später. Da hat er seine Finger im Spiel gehabt und Sachen arrangiert für die. Und so wurden in seinem Kleiderschrank, was ich abgefahren finde, die Hits aufgenommen, wie Gabi und Klaus, Mein bester Freund, Ich will dich haben. Also das, was, glaube ich, vor allem auf dem ersten Album drauf war.
Aha, irre.
Unter der Regie von Annette Humpe.
Ja, wer weiß, was noch alles in diesem Kleiderschrank war. Hoffentlich nicht die Stretchhosen von...
Die hat er sich wahrscheinlich da mitgenommen, der Tobias Künzel. Das kann gut sein.
Anselm Kluge, der hat die modisch versaut. Anfang der 90er. Aber ich muss trotzdem nochmal, also dann kommt also Annette Humpe und geht ja bei den Herzbuben ans Eingemachte. Die sagt ja dann, der Name ist nix, euer Gesang ist zu langweilig, wir legen da ein Beat drunter. Da kann ich mir doch vorstellen, dass Sebastian Krumbiegel nicht gesagt hat, juhu, endlich kommt da eine, die versteht. Der hat doch bestimmt gesagt, Jungs, wollen wir das? Wollen wir mal demokratisch abstimmen? Wollen wir uns hier unseren A Cappella-Gesang mit Tom Steiner unterlegen lassen? Sagt mal, was ihr denkt. Also glaubst du, dass die gesagt haben, juhu, das machen wir, dann werden wir erfolgreich im Westen auch? Oder glaubst du nicht, also dass die erstmal das bewahren wollten, was sie da so dieses kleine... Das Kleine, was sie sich geschaffen haben.
Ich meine, die waren ja alle noch sehr jung, die Prinzen oder ja, die Herzbuben damals. Ich glaube schon, dass die gesagt haben, die Annette Humpe, die weiß, wie es geht. Die hat selbst mit Ideal, blaue Augen und so weiter, Hits geliefert. Die hat andere produziert, die kennt sich aus. Und ich glaube schon, dass die dem gegenüber offen waren und gesagt haben, ja, jetzt kommen wir hier bei Leuten, die richtiges Westgeld gemacht haben und die schon einiges vorzuweisen haben, die wissen, wie der Hase läuft. Wenn wir hier was reißen wollen im Vereinten Deutschland, dann sollten wir uns an die halten. Also ich glaube schon, dass dann auch ein Sebastian Krumbiegel Geschäftsmann genug ist und dann sagt, okay, dann müssen wir uns vielleicht weiterentwickeln, weil was in der DDR auch nur so halb geklappt hat, wird jetzt in Westdeutschland so nicht durch die Decke gehen.
Also hat die Westmark aus den politisch überzeugten Herzbuben die relativ angepassten Schranksänger, die Prinzen gemacht. Nur, also ich habe ja großen Respekt vor so visionären Leuten wie Annette Humpe, die gesagt hat, ja, wir legen da ein Beat runter und so und wir benennen euch um und dann bla. Finde ich alles wirklich bewundernswert. Aber was ist denn an dem Namen die Herzbuben schlechter als die Prinzen? Das ist doch, oder gab es damals die Wildecker Herzbuben mit Herzilein?
Genauso ist es.
War so
genauso
was?
Ist es. Ja, das ist der Grund. Weil die waren ja Anfang der 90er auch schon mit ihrem volkstümlichen Schlager relativ groß im Geschäft und waren halt schon ein Household Name in der Bundesrepublik. Und dann hat man gesagt, okay, wenn wir das Ding jetzt machen und wenn wir es ernst nehmen, dann müssen wir da Verwechslungsgefahr vermeiden. Ich glaube, ich habe irgendwo auch die Anekdote gehört, dass die, ich meine, die haben sich umbenannt im April 91. Das heißt, die haben noch mal im Vereinten Deutschland, waren die noch eine Zeit als Herzbuben unterwegs. Und ich glaube, die hatten dann tatsächlich auch Konzerte noch unter Herzbuben, auch in der BRD. Und dann standen da halt ein paar liebe Omis rum, weil sie dachten, hier kommen die dicken Wildecker Herzbuben.
Die haben gesagt, wo sind denn die zwei Dicken, die mit diesem Liebeslied Herzilein. Und dann kam Sebastian Krumbiegel und hat gesagt, hier, wir rocken das Haus ab mit mein kleiner grüner Kaktus und los.
Der schönste Junge der DDR.
Genau, der schönste Junge der DDR. Die Mädchen werden nass. Da war die Omi drin und hat gesagt, spinnt ihr? Und dann haben wahrscheinlich die Wildecker Herzbuben gesagt, ihr müsst euch sofort umbenennen. Das ist Geschäftsschädigung, was ihr betreibt mit euren Auftritten.
Also genau, so muss es gewesen sein.
Ist ja irre, ist ja Wahnsinn. Das habe ich auch nicht gewusst. Oh Gott, ich lerne so viel heute.
Das war der Hintergrund. Und übrigens, jetzt kommen wir auch wieder hier auf unseren schönen, blonden Prinz Eisenherz Tobias Künzel zurück. Der trat der Band kurz vor knapp bei, also auch 1991, kurz bevor die Band umbenannt wurde und ich glaube auch ganz kurz, bevor die ersten Coverfotos gemacht wurden, kam Tobias Künzel gerade noch rechtzeitig rein, um mit auf dem Erfolgszug aufzuspringen. 1991, da passiert dann alles.
Ja. Wahnsinn.
Er war übrigens auch in einer Band, die hieß Amor und die Kids.
Ach Gott, ja, da hat er natürlich als Amor, da hat er natürlich die Jacke her. Da hat er schon die,
stimmt, die kommen noch
die
aus dem Amor-Fundus.
Südstaaten-Jacke an als Amor und die Kids. Kommt her, Kids, ich hab die Jacke an, ich sing uns eins.
Es geht gleich weiter mit der Folge. Jetzt nur schnell eine Nachricht an euch. Wir brauchen euer Feedback. Wie gefällt euch diese Folge von Giganten von gestern? Und welche Musikpromis sollten wir unbedingt mal im Podcast besprechen? Schreibt uns das in die Kommentare zur Folge. Wir lesen das alles. Und natürlich könnt ihr sehr gerne auch den Podcast bewerten. Am besten mit 5 Sternen. Und mit euren Freunden teilen. Außerdem, ganz, ganz wichtig, damit ihr keine Folge verpasst, den Folgen-Button bei Giganten von gestern in eurer Podcast-App aktivieren. Und bei Spotify gibt es zusätzlich noch dieses Glöckchen-Symbol. So werdet ihr automatisch benachrichtigt, immer dann, wenn eine neue Folge kommt. Ja, das war's schon. Und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserem Podcast.
Oh Gott, und dann waren also die Prinzen geboren.
Genau, also man hat den Namen und man hat natürlich in dieser Zeit dann hier im Kleiderschrank die Songs entsprechend aufgezeichnet, geschrieben. Ich sehe jetzt hier auch gerade, Krumbiegel war auch der Autor oder Co-Autor ganz vieler Prinzen-Songs. Mhm. Gabi und Klaus, Millionär, mein
Annette
Fahrrad,
auch.
Küssen,
bitte? Annette Humpe auch, hat die auch getextet? Hat die auch solche großartigen Reime wie, das ist schön, wir wollen gehen, geschrieben oder nein? Bitte sag nein.
Ich meine mal, was gelesen zu haben, also sie war auf jeden Fall die Produzentin, genau, und sozusagen die Regie hat sie geschmissen, aber ob sie auch die Texte mit verbrochen hat, das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt mit Blick auf Sebastian Krumbiegel eben gefunden, dass er da oft mit drin hing.
Deshalb kam auch dann gleich 1991 das erste gut gelaunte Album der Prinzen raus mit dem Titel Das Leben ist grausam.
Das Leben ist grausam, schrecklich gemein. Und ach, Gabi ein Schwein. Das heißt, Gabi und Klaus heißt dieser Song. Und das war der erste Hit. Und Das Leben ist grausam ist quasi eine Zeile aus dem Hit Gabi und Klaus. Und so heißt dann das Album, wo du auch denkst, okay, die machen ja diese lustige A Cappella-Popmusik und nennen das Album Das Leben ist grausam, wie als wäre es so eine deutschsprachige Metal-Death-Metal-Band oder sowas.
Ja, also wir halten fest, dass garantiert bei Gabi und Klaus Das Leben ist gemein und du bist ein Schwein. War sicherlich nicht das erste Mal, dass dieser Reim benutzt wurde. Da haben die Herzbuben garantiert auch schon 5 Songs im Schrank.
Und Rockpol und Phoenix,
und,
ja.
Und Rockpol genau. Und dann hat man 1995 gesagt, komm, da machen wir ein ganzes Album draus. Der Reim ist so gut. Das Leben ist gemein und du bist ein Schweine. Jetzt machen wir ein Schweinealbum draus. Aber dazwischen waren noch ganz viele andere und große
da
Hits.
Waren,
ne? Da ist es alles passiert, ne? So 91, 92, 93.
Also da müssen wir jetzt tatsächlich mal den Scheinwerfer drauf lenken. Also dieses Jahr 1991 ist das Jahr der Prinzen. Also sie nennen sich die Prinzen. Ein zweiter Frontmann kommt dazu mit Tobias Künzel. Sie bringen das erste Album raus und die erste Single und das wird zum Hit. Also dieses Album, Das Leben ist grausam, hat sich über 1 Million Mal verkauft als deutschsprachiges Album und das hieß damals richtig Kohle im frisch vereinten Deutschland. Ne? Und da war ja auch 91 schon der Mega-Hit Millionär drauf.
Da war schon Millionär drauf.
Da war Millionär schon drauf, so, genau.
Und Mann im Mond und ach Gott, ja.
Mein Fahrrad.
Mein Fahrrad.
Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren.
Ja. Oh mein Gott, das klingt nicht schlecht. Du hättest das Zeug zum Prinzen. Also für Rockpol wärst du zu weich, aber für die Prinzen hättest du genau die richtige Stimme.
Und immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Das Lied, jetzt fällt es mir auch ein, weil, also erstens bin ich ja aus der Kindergartenzeit textsicher, aber wir mussten, glaube ich, Mein Fahrrad im Musikunterricht singen. Mhm. Das ein, in Anführungszeichen, cooler Musiklehrer hatte damals Anfang der 2000er Jahre uns das aufs Auge gedrückt und wir haben Mein Fahrrad. Jeder Opel fährt, der Popel fährt ein Opel. Oh. Und so diese, ja genau, was reimt sich denn auf Popel?
Opel? Ja, genau, lieber Opel, also, da machen wir auch was mit Ford. oder so.
Ja. Jeder Arschen, Audi Sport, das war der Reim auf Ford.
Ach genau, jeder Arschen, Audi, oh Gott.
Jeder ich mein, Dödel fährt einen Manta.
Jetzt bist du ja jetzt gerade Sebastian Krumbiegel, ja, weil du singst ja jetzt das vorne, die geilen Textzeilen mit den geilen Rhymes, ja. Aber die anderen, Kasper, wow, da hinten machen ja nichts anderes als Upa, Oa, U, Opa, U, Opa. Jetzt bist du also Prinz, gerade von Annette Humpe gegründet, ja, und hast einen neuen Namen und einen geilen Beat. Und du stehst aber dahinter und machst die ganze Zeit nur Hua, Upa. Was da der Tobias gesagt hat, jetzt möchte ich aber auch mal einen Song singen, ja, von uns hier. Und der Sebastian gesagt hat, der Krumbiegel, das finde ich scheiße. Eigentlich bin ich die Headline so und auch vorne.
Ich guck gerade, ich bin nämlich gerade was auf der Spur, wo du das sagst, ne? Tobias Künzel drängt nach vorne und zwar dieses, kennst du hier den Mann im Mond?
Ja, natürlich.
Manchmal, das ist ja die Nummer von Tobias Künzel, die hat er auch geschrieben. Das ist der einzige von den frühen, von dem ersten Album, der einzige Hit, der von Tobias Künzel ist. Der ganze Rest ist von Sebastian Krumbiegel. Das ist schon mal das erste. Der das auch, ich guck gerade, Musik, Text, Sebastian Krumbiegel fast bei allem. Und bei ein paar Songs, das waren aber nicht die Hits auf dem Album, hat die Humpe auch mitgeschrieben. Zum Beispiel hier, wer ist der Typ? Wer ist der Typ da neben dir? Wer ist der Typ da neben? Wer ist der Typ und was will der hier? Was will der hier?
Das klingt aber sag schon eher mir nach Humpe. Das ist schon eher Humpe.
Das ist, genau. Und da hast du ja auch mitgeschrieben. Aber die Sachen Millionär, Gabi und Klaus, mein Fahrrad, das ist alles Krumbiegel oder maximal noch mit dem Einfluss von Tobias Künzel dazu.
Ja.
Genau.
Naja, ich finde, man hört schon einen Unterschied zwischen mein Name ist Klaus und du bist raus oder wer ist der Typ da neben dir und so. Also ich finde, da ist schon so ein bisschen so, Annette Humpe hat viel, glaube ich, so auch getextet mit so zwischenmenschlich blaue Augen, wer ist denn der Typ da und so, was macht der da, was soll der da? Und die Prinzen waren halt eher so, mein Auto ist rot und du bist tot.
Also ich glaube, wir wissen jetzt ungefähr, wo man Sebastian Krumbiegel als Songwriter einordnen muss, aber wir könnten mal so ein Quiz machen, einfach die Textzeile hören und sagen, kommt sie von Krumbiegel oder nicht? Und das ist, glaube ich, schnell erklärt.
Mach mal.
Okay, warte mal.
Machen wir jetzt, ob die Textzeile von Annette Humpe oder von Krumbiegel ist oder erfindest du irgendwas?
Also wir sagen jetzt mal entweder Krumbiegel oder irgendeiner von den anderen. Also das kann Annette Humpe sein oder auch Tobias Künzel. Hauptsache Krumbiegel hat seine Finger nicht im Spiel.
Okay.
Warte mal.
Okay, das ist gut.
So.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich baue noch irgendeine, wo der nicht mitgemacht hat. Verdammte Axt, ey.
Nee, da möchte ich aber genannt werden als Autor, weil die Tür ist zu, Schubidu war von mir.
Schubididididu. Ah ja, okay, jetzt habe ich ihn.
Leute, das habe ich 1991 schon bei Rockpol Best of gereimt.
Okay, das große Spontan-Quiz, Krumbiegel oder nicht.
Ihr müsst alle mitraten. Ich bin quasi ich bin nur eure Stimme, demokratisch gewählt natürlich. Wie bei den Prinzen üblich.
Also wir kommen zu unserer ersten Textzeile. Ja. Kleines Herz, so froh, kleines Herz springt wie ein Känguru. Kleines Herz, nur für dich, immer zu.
Das ist auf gar keinen Fall Krumbiegel. Das ist Annette Humpe oder Tobias Künzel.
Sehr gut, also du liegst richtig. Punkt für dich. Es ist nicht der Krumbiegel. Es ist um die Ecke gedacht und jetzt kommt's. Der Song ist von keinen der genannten. Der Song ist von Olli Dittrich.
Ja, genau. Ja, Olli Dittrich. Wobei der auch einige schlimme Schüttelreime gemacht hat bei den Doofen. Miefner.
Ja. Der Vollständigkeit halber gebe ich dir jetzt noch ein anderes Beispiel. Wie zwei Magneten ziehen wir uns an und kleben aneinander fest. Doch du sagst Worte, die ich nicht verstehen kann. Wir sind wie Ost und West.
Ja, das ist Krumbiegel. Ganz eindeutig.
Ja,
genau. Das muss Krumbiegel sein, weil da ist schon wieder so eine schlechte Stimmung drin. Weißt du, so das andere ist so, das ist so, du kleines Herz und es schlägt für dich und da und hoffentlich verletzt du mich nicht. Und dann kommt der Krumbiegel mit seinem Holzhammer und dichtet dann so, wir verstehen uns nicht und du bist schon wieder hier so schlecht drauf, das ist wie Ost und West und so und ich habe auch schon wieder gar keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße hier. Das schwingt, finde ich, bei Krumpiegel immer so ein bisschen, der ist immer so latent schlecht gelaunt, auch in seinen Texten, finde ich.
Ja, genau. Jeder Popel fährt einen Opel.
Genau.
Ja, genau.
Ja, und jeder Arsch ein Audi Sport. Das genau. Ist so eine leichte Grundaggressivität. Gehört bei Krumpiegel immer dazu. Das mag eine Kunstform sein, wissen wir ja nicht, ob das seinem Charakter entspricht oder ob das seine Art zu texten ist. Ich will das auch gar nicht bewerten, aber das war ein schönes Beispiel jetzt, wie man doch raushören kann, was hat Krumpiegel für eine Art zu texten und was haben andere für. Und ich glaube, Annette Humpe ist eher so ein bisschen, die ist auch sehr direkt, wenn die was textet, aber auch etwas feiner. Und bei Krumpiegel kommt immer gleich so eine, was willst du, wer bist du eigentlich und wir passen nicht und da ist immer so eine Verneinung auch mit drin, das passt nicht wirklich mit uns und so, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber das hast du echt schön rausgearbeitet und du hast es auch ganz fein erkannt und den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Also ja, wir halten fest, die etwas fies gelaunten Holzhammer-Reime, die kommen vom Krumpiegel, aber er muss damit ja einen echten Nerv getroffen haben. Jetzt sind wir, wie gesagt, 1991, Gabi und Klaus, der erste Hit. Und dann kommt Millionär, der ja alles übersteigt. Mhm. Jetzt frage ich dich, Stefan, hast du das damals wahrgenommen? Du sagst, es ist nicht deine Musik, aber ich meine, du kannst dich dem ja nicht entziehen. Das war ja ein Mega-Hit in Deutschland.
Ja, ich habe das vorhin schon gesagt und das ist bei mir immer so. Ich habe ja schon immer, ich meine, ich bin Radiomoderator, Unterhaltung, Entertainment war immer mein großes Thema in jeder Altersklasse. Ich habe als kleiner Junge die Hitparade geguckt und als junger Mann die großen TV-Shows mir reingetan am Wochenende. 20.15 Uhr ZDF, Melodien für Millionen und wie diese ganzen Samstagabendshows hießen. Und da waren die Prinzen Dauergäste. Und da warst du natürlich, hattest Küssen verboten, hattest du noch im Ohr. Und dann hieß es, die Prinzen haben einen neuen Song. Und dann warst du gespannt und hast gesagt, okay, was haben die jetzt schon wieder? Die waren omnipräsent. In allen Shows waren die Prinzen. Und die Leute sind ausgeflippt und haben das gefeiert ohne Ende. So hab ich mich auch mitreißen lassen. Ich hätte mir nie in meinem Leben ein Prinzenalbum gekauft, also nicht wie deine Eltern. Oh, das neue Prinzenalbum ist da, müssen wir gleich uns holen und mal reinhören. Das nicht. Aber ich habe natürlich diese Songs mitgeschwurft und mitgesungen und im Radio, wenn du Radio gehört hast, allein schon, vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender mussten ja alle schon gleich hier Ostzeug auch spielen, um zu zeigen, hey, wir haben auch die Ostbands jetzt im Programm natürlich. Und da lief es auch rauf und runter. Und das hat auch Spaß gemacht. A cappella. Aber ich überlege jetzt gerade, wo war denn bei Küssen verboten? Streng verboten. Küssen.
Ja, da, genau, im Hintergrund so. Streng verboten, verboten. Keiner, der mich je gesehen hat.
Hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt. Also auch wieder so ein bisschen so. Auch wieder so ein bisschen so auf sein Aussehen getextet, ne? Also der schönste Junge der DDR ist zurück. Man darf ihn nur nicht küssen.
Genau, und dann hast du ja diese, beim Küssen verboten diese Stelle, wo dann irgendwie und letzte Nacht im Traum, Tobias kam zur Tür herein. Ich sah große, feuchte Lippen und ich konnte nur noch schreien. Ja. Ah! Weißt du,
und
ich so.
Und das war ja da alles. Dass der Tobias sich das hat gefallen lassen, geoutet im Song der Prinzen. Was macht er im Schlafzimmer von Sebastian Krumpiegel mit feuchten Lippen, möchte ich wissen, mitten in der Nacht.
Aber da siehst du wieder, wie Sebastian Krumpiegel dann auch als Songwriter agiert. Der hat den Tobias Künzel 100 pro nicht vorher gefragt, ob das für ihn cool ist, sondern dachte so, jetzt bin ich das Objekt der Begierde. Genau. Und der Tobias, der ach so schöne, kommt bei mir ins Schlafzimmer. Genau.
Und dann kam der Tobias mit seiner Prinz Eisenherz-Frisur und hat gesagt, du Sebastian, können wir da nicht einen anderen Namen nehmen, weil ich fühle mich da irgendwie so. Und hat gesagt, nix jetzt, das wird so gemacht. Der Text steht jetzt. Ich sing's dir nochmal vor und alles, was du machst, ist küssen. Du singst streng verboten und ich sing den Rest.
Streng verboten.
Genau, ja, genau, toll, toll, Tobias, genau so. So machst du es. Ich mach den Rest und Aufnahme.
Annette, halt die Klappe.
Da diskutiere ich jetzt nicht, weil wer hat denn jetzt Gabi und Klaus zum Hit gemacht? War es Tobias oder war es ich? Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wir können jetzt hier Großes reißen und da möchte ich jetzt nicht diskutieren. Bist du jetzt da mit einverstanden, Tobias, oder du bist raus? Okay, du bist einverstanden, dann nehmen wir es jetzt so auf.
So kann ich es mir echt vorstellen.
Und so hat dieser Tobias auch immer geguckt. Der hat immer so geguckt, als hätte ihm der Krummbiegel gerade noch gesagt, entweder du machst es oder du fliegst aus der Band, ist es klar. Und dann stand er da mit seinem zu langen Pullover und der grünen Stretch-Leggings und hat dann sich da outen lassen müssen mit feuchten Lippen im Schlafzimmer von Krummbiegel. So war das. Genau so.
Jetzt haben wir das auch mal festgehalten, wie es war.
So gemein, oh ey. Gemein, der arme Tobias. Dabei ist der gar nicht schwul, aber im Song, weil der Krummbiegel gesagt hat, das habe ich so geschrieben, das bleibt jetzt so, musste er den Schwulen geben.
Ja. Und er ist natürlich ganz selbstlos Ziel der Begierde. Genau. Ich gucke gerade rein, aber tatsächlich haben Annette Humpe und Künzel auch mitgeschrieben am Text, aber ich bin mir sicher, die Nummer, die läuft auf ihn, weil das geht ja die gleiche Richtung wie der schönste Junge aus der DDR. Natürlich, das bin ich, Sebastian Krummbiegel, und ich bin auch der, zu dem nachts ins Schlafzimmer eingebrochen wird, den man abknutschen will.
Da hat Tobias die Annette Humpe hat gesagt, Leute, ist doch voll lustig, ey, wir haben die erste schwule Nummer hier, das machen wir auf alle Fälle. Und Tobias hat gesagt, also wenn ich mich jetzt in dem Song hier outen lasse, dann möchte ich aber wenigstens bei den Lyrics genannt werden. Können wir uns darauf einigen? Da hat der Kumpel gesagt, ist mir jetzt auch egal, gut, dann schreibt ihn rein. Er hat zwar nichts getextet, aber ist jetzt egal. Können wir jetzt endlich aufnehmen und los. So war es.
Ich fühle es sonst nicht mehr. Genau. Ja, guter Punkt. Ja. Küssen verboten. Ja, da sind wir aber dann schon beim zweiten Album. Genau, Küssen verboten kam direkt nach Das Leben ist grausam, also 1992 dann. Mhm. Piekte auf Platz 6 der deutschen Albumcharts. Und der erfolgreichste Song war auch Küssen verboten. Auch wieder ein Song, den ich im Musikunterricht singen musste.
Ja, da möchte ich gleich einhaken. Ja. Weil du hast ja offensichtlich alle Songs der Prinzen im Musikunterricht performt. Kein Wunder, dass du eigentlich... Ja, wahrscheinlich hast du dich auch deshalb für Sebastian Krummbiegel entschieden hier für diesen Podcast. Aber was ich eigentlich nochmal sagen will, ist, dieser Song Millionär, das war damals nach der Wende und so, das hat vielen Menschen aus der Seele gesprochen. Ne? Also das war auch etwas, wir hatten ja die Neudeutsche Welle mit den ganzen verrückten Songs im Gummiboot und was alles. Und dann wurde so eine Sehnsucht in Worte gefasst, so, ich wäre so gerne Millionär. Mhm. Da saßen die Deutschen vorm Fernseher und haben gesagt, ja, ich auch. Ich wäre auch gerne steinreich. Und dann haben die Prinzen sich so mit dem Song auf mein Level runterbegeben. Was total gelogen ist, weil die haben ja da schon hier den Megasteller mit ihrem Album gehabt und haben da schon einkassiert. Aber sie haben sich auf die Ebene ihres Publikums begeben und haben gesagt, wir wären auch gerne reich, genauso wie ihr.
Wobei man ja sagen muss, als sie den aufgezeichnet haben, den Millionärsong, da waren sie ja noch nicht reich. Weil sie wurden ja erst mit dem Album, wir sind jetzt wieder bei dem Album, bei dem Erstalbum, Das Leben ist grausam. Und da war ja der Millionär drauf, ne? Und da haben sie natürlich von einer gewissen Authentizität profitiert. Und eben auch als Band, als neue Gesichter aus dem Osten, die jetzt den Durchbruch im neu vereinten Deutschland schaffen. Also, dass das durch die Decke geht, ist eigentlich schon ein starker Coup.
Da war Sehnsucht mit drin nach Geld. Und das war damals,
Geld.
Und das gab es ja gar nicht. Das gab's null. In allen deutschsprachigen Songs ging's immer um Liebe und um Herzschmerz. Und ich habe mein Herz verloren in Heidelberg. Und wo bist du? Und ich sehne mich nach dir. Und dann kommen die Prinzen und sagen, ich wäre gerne reich, ich wäre gerne Millionär. Mhm. Und es geht hier um Geld, 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 Geld. Das war schon revolutionär auch ein bisschen. Also Respekt.
Ja, ich fand auch, also du wirst es wieder runterbuttern, aber wir haben wieder die Thematik, dass so ein kleines Spielchen mit Hetero-Homosexualität getrieben wird in den Textzeilen. Auch hier haben wir wieder, ich habe keine reiche Freundin, und dann fügt er so an, und keinen reichen Freund, von viel Kohle habe ich bisher leider nur geträumt.
Ja, genau, reim du doch mal geträumt auf Freundin. Das möchte ich jetzt gerne mal, wie du das fertig reimst. Ich habe keine Freundin. Okay. davon habe ich nur geträumt. Du brauchst Freund, sonst reimt sich's nicht auf geträumt. Da ist nichts mit homosexueller Anspielung. Das war einfach wieder der Schüttelreim, der sonst nicht funktioniert.
Der krummbiegelsche Schüttelreim, ja.
Genau.
Okay, fair. Trotzdem war das für mich damals schon so ein Hinhörer, wo ich dachte, okay, das gibt's also auch schon. Das war mir ja damals als Kindergartenkind nicht so bewusst, ja.
Da wollten wir eigentlich ansetzen. Du hast auch den Song Küssen verboten performt bei dir in der.
Ach so, das kam dann später. Als ich dann auf dem Gymnasium war, gab es so einen Musiklehrer, der anscheinend Fan der Beatles war. Der Beatles. Oh Gott. Nein,
die Beatles. Wäre doch Fan der Beatles, dann würdest du heute Hey Jude können und all die geilen Beatles-Songs. Aber leider ist es nur Küssen verboten.
Ja, es ist nur Küssen verboten geworden, ja. Das hätte ganz anders ausgehen können.
Ist aber auch sexy, ist auch gut. Ja, ja. Ist wirklich, schäm dich nicht, ist okay.
Es sind ja Songs, die du gut singen kannst und der dortige Musiklehrer, der fand die Prinzen halt irgendwie cool und passend. Und wir haben dann tatsächlich, ich meine, Mein Fahrrad, Küssen verboten und Millionär. Diese drei Songs haben wir öfter bei diesem Lehrer im Musikunterricht gesungen. Und ich weiß noch, dass ich halt, da war ich dann auch schon so 11 oder sowas, also ich habe es nicht raushängen lassen, aber ich kannte natürlich diese ganzen Songs von früher aus dem Auto meiner Eltern in- und auswendig. Ich hab den Text überhaupt nicht gebraucht, aber ich habe das natürlich auf gar keinen Fall durchblicken lassen, dass ich hier Connoisseur der Prinzen und ihrer Texte bin. Ja,
ja, man kann halt auch und Pech haben im Leben, ne? Also mein Musiklehrer war halt Fan von Led Zeppelin und Jimi Hendrix. Wow, deshalb kann ich jetzt Querflöte
Stefan, so
spielen.
Cool.
Und
du bist so cool.
Als ich in deinem Alter war, habe ich Gitarren zertrümmert und so. Und du konntest halt den Text von Mein Fahrrad auswendig. Ist doch schön. Ja. Also so hat halt jeder.
Jeder Popel fährt Nobel, ja.
Man kann Glück und Pech
jeder
haben.
Arschnaude Sport. Ja.
Schön, aber ich sehe dich so da stehen. Wahrscheinlich schon perfekt frisiert. Ja. Dann steht der Jonas da und dann sagt der, wie hieß er denn, der Lehrer?
Herr Luft.
Herr Luft!
Ja.
Steht der Herr Luft auf und sagt, Jonas, stehst du bitte mal auf? Wir würden jetzt gerne von dir hören, Mein Fahrrad.
Genau. Und dann, neulich bin ich mit 120 beim Fahrrad rumgefahren. Ja,
Gott,
genau.
Du hast den Herrn Luft so glücklich gemacht, weil du das so gut gesungen hast. Du hast bestimmt immer eine 1 bekommen, ne? Da drauf.
Also ich glaube, es gab mal beim Vorsingen eine 1. Ich weiß aber nicht, ob ich mich getraut habe, das alleine zu singen. Weil ich weiß, wir haben das in der gesamten Klasse, also in Klassenstärke, die Prinzen gesungen. Ne? Und da wurde es dann wieder sozusagen refreshed in meinem Kopf. Und jetzt wohnt Sebastian Krumbiegel und seine Lyrics mietfrei bei mir im Kopf seitdem.
Und die Klassenkameraden haben gesagt, oh scheiße, wir haben heute in der 6. den Luft in Musik. Da muss der Löffler singt dann wieder Mein Fahrrad. Ey, ich glaube, ich mach blau heute.
Oh Gott, du machst mir alles kaputt. Naja, wir waren ja noch beim Millionär. So, erstes Album, erste große Singles. Weißt du, was abgefahren ist? Ich habe mir die Tage noch mal 1-2 Musikvideos von damals angeguckt. Unter anderem das von Millionär. Ich schicke dir jetzt gerade mal ein Foto, ein Screenshot. Ich finde, das ist ein Fiebertraum. Die haben den Prinzen lustige Sachen angezogen. Also Sebastian Krumbiegel hat wahrscheinlich noch aus der Zeit der Herzbuben seinen schlecht sitzenden Anzug an und ein lustiges, buntes Hemd drunter. Und gestikuliert da was und macht die Fingerpistole, wenn er die Bank überfallen will oder darüber nachdenkt. Und im Hintergrund, also die haben das anscheinend komplett vor so einem Bluescreen gedreht, laufen dann so schlecht gekritzelte, bunte Hausfassaden ab.
Ja.
Und die vorne machen einfach nur Improvisation. Die Kamera läuft einfach. Und den ersten Take haben sie anscheinend genommen.
Ich glaube, dass die damals haben die fast alle Videos so gedreht. Es war auch bei der ersten allgemeinen Verunsicherung. Banküberfall. Das war auch nicht anders. Da waren auch so gezeichnete Knarren im Bild und sowas. Das war einfach damals so der Style. Aber, also, die schauen ja wirklich so beschissen aus auf diesem Bild, das du mir jetzt gerade geschickt hast. Das offizielle Musikvideo zum Millionär, dieses Standbild. Er hat ein rotes Tuch über das gesamte Gesicht, außer die Augen, und die Sonnenbrille, die schwarze, hat er auch nicht auf den Augen, sondern auf der Nase und damit auf diesem roten Strumpf. Also, was ist das? Was soll das darstellen? Ein Millionär oder ein Bankräuber? Nee, was soll das sein?
Irgendwann im Song singen sie ja davon, habe mir schon ein paar Mal überlegt, vielleicht knackst du eine Bank. Und in dem Moment ziehen sie sich wie so Western-Banditen diese bunten Tücher vors Gesicht und er macht die Fingerpistole und zieht sich eine Sonnenbrille auf und das ist halt lustig. Also jetzt wird's lustig, so nach dem Motto.
Ja, ja, jetzt weiß ich. Das waren auch immer so Sachen, so wenn die dann so bei ihren Auftritten dann so versucht haben, die Texte in spontanen Gestik darzustellen. Oh, das ist auch fürchterlich.
Warte, du kriegst jetzt noch mal hier noch ein weiteres Bildchen von mir aus dem Video, wo man ihn auch ohne Tuch vor dem Gesicht sieht. Und dann können wir mal ganz kurz über diesen dann doch auf komische Art und Weise ikonischen Stil von Sebastian Krumbiegel aus den frühen Erfolgsjahren sprechen. Das ist eben ein Screenshot aus dem Song Millionär. Und wir haben ihn in seinem Herzbubenanzug, bunt gepunktetes Hemd drunter und diese pumuckelrote Haare-Frisur.
Und hat nicht der andere schon wieder seine Militärjacke an?
Ja, genau. Südstaatenjacke. Tobias hat wieder, genau. Tobias ist wieder als Südstaatengeneral unterwegs.
Und hin der Bond-Bösewicht, so als hätte er gerade einem Vogel den Kopf abgebissen. Auch schon so leicht aggressiv, so, hey, ich wäre auch Millionär, du Scheißer. Und vorne der völlig verwirrte mit diesen weit aufgerissenen Augen Krumbiegel, der so, ich war so gerne Millionär.
Oh, mit den geschürzten Lippen.
Ich bin sofort wieder im Film und es gruselt mich wieder, wenn so Leute so mit Gesichtsausdruck und so ein bisschen darstellen wollen, was sie singen. Das finde ich immer schwierig. Deshalb mag ich oft auch so Musicals und so Zeug nicht so. Weil dieses theatralische, überkandidelte, ich bin so wild. Und dann so, wenn sie sich so räkeln und das, ich finde das so overdone, das ist mir zu viel. Und genau so war der Krumbiegel immer. Diesen aufgerissenen Augen und diesem leicht verwirrten Blick so, ich wäre gerne Millionär, aber ich habe die Kohle nicht und so. Das hat mich richtig aufgeregt.
Genau, das ist es. Also ich habe dir gerade auch noch mal ein Foto geschickt. Es ist halt dieses ganze Video und das hast du auch bei Gabi und Klaus und so, die sind genau gleich gemacht. Die haben sie, glaube ich, in einem abgespult. Alle machen so, hey, reichert doch mal diesen Song mit lustigen Gesichtsausdrücken an.
Ja.
Aber es scheint ja Anfang der 90er funktioniert zu haben. Also ich denke mir dann so, gab es da Leute, die gesagt haben, ich finde die Prinzen irgendwie total süß. Also der mit den roten Haaren und der blonde Prinz Eisenherz in der Militärjacke.
Das gab's. Das gab's. Ja. Das weiß ich sogar, dass Dieter Thomas Heck, der Hitparaden-Moderator, war ja in seinen Sendungen gerne auch mal bei so Zwischenmoderationen im Publikum. So wurde der Hitparade auch, als auch in seinen großen Samstagabendshows. Und ich sehe ihn da stehen, wie er so vor so kreischenden, hässlichen Mädchen oder so, also so, auch so ein Mädchen, wo du denkst, so, mein Gott, Mädchen, dafür schämst du dich in 20 Jahren. Stand er so daneben und hat gesagt, so, und jetzt kommen sie können es hier schon kaum erwarten. Auf wen freust du dich heute Abend? Und dann sie, auf die Prinzen! Und dann, ja, hier sind sie mit ihrem neuen Song, alles nur geklaut. Hier sind die Prinzen. Also die haben schon so ein bisschen so diesen Star-Fame-Sexy-Image-Teil auch aufgebaut und hatten schon auch ganz krasse weibliche Fans, die gesagt haben, oh Gott, wenn ich dem Tobias mal die Jacke ausziehen dürfte, das wäre mein absoluter Traum. Oder den Krumbiegel mal küssen, aber nee, darf man nicht, das ist ja Küssen verboten. Ah.
Streng verboten.
Oh ja. Gott, ja. Doch, das gab's. Also das gab schon so echte Fans, Mädels, die dann auch so Schilder hochgehalten haben, die Prinzen mit so einer Blume drauf und so. Oh Gott, ja. Auf jeden Fall. Ich rede mich in Rage, entschuldige.
Nee, ich finde es ja ganz cool, weil ich habe das ja aus der Perspektive damals nicht erlebt. Also ich habe das ja wirklich ganz, ich habe ja nur die Musik wahrgenommen. Ich wusste auch nicht, wie die aussehen. Ich habe dann irgendwann mal die MC-Verpackung in die Hand bekommen und wusste, okay, einer von denen ist der Lustige mit den roten Haaren. Das habe ich auch als Kindergartenkind schon gecheckt. Und dann gibt es den Blonden. Und ich sage so, okay, mit dem Blonden irgendwie, der ist irgendwie ganz cool, dachte ich damals.
Hübsch.
Und mir war aber, glaube ich, nicht klar, wer jetzt die Stimme ist. Also ob der Blonde jetzt singt oder der Rothaarige. Am Ende haben ja beide gesungen, aber vor allem hier Sebastian Krumbiegel.
Ja, und der andere war ja dann auch ziemlich, deshalb hast du dich auch nicht dafür interessiert, der war ja schnell als schwul geoutet.
Ja,
der kam ja mit feuchten Lippen ins Schlafzimmer von Sebastian Krumbiegel Und der andere hat dann geschrien, ja. Oh mein Gott! Und deshalb war der Tobias ja raus mit seiner Jacke. Obwohl die Jacke echt hot ist, muss man schon sagen. Es hat ihm sowas.
Findest du die hot?
Ja, es hat ihm sowas Generalmäßiges gegeben. Nein, Quatsch, um Gottes Willen.
Also wir sehen hier im Video von Millionär diese Südstaaten-Generalsjacke zugeknüpft bis oben hin. Und ich meine darunter eine, entweder ist es wieder eine Leggings oder ist es so eine ganz eng anliegende schwarze Samthose, die er anhat, der Tobias Künze.
Aber du siehst schon an den Blicken, der Tobias, der hat so normal geguckt, so ein bisschen. Mhm. Und der Krummbiegel immer drüber. Der Krummbiegel immer mit diesen aufgerissenen Augen und diesem runden Mund. Wenn ein O gesungen wurde, hat er natürlich einen Mund gemacht wie im Thomaner-Chor.
Genau, und dann gehen aber auch die Augenbrauen so nach oben.
Genau, der so, hat immer so immer performt. Und der Tobias war immer so, der hat halt gesungen. So ganz normal, wie man halt singt. Und das hat ihn damals schon ein bisschen cooler gemacht als den Krummbiegel.
Ja. Finde ich schon, der ist auch, glaube ich, so ein bisschen der normalere Typ. Hm. Der, also auch in den Interviews, der ist eher so der Gesettelte. Aber ich glaube schon, dass auch die Annette Humpe gesagt hat, das wird so das Eye-Candy von der Band.
Ja.
Und ich glaube auch, dass es Annette Humpe war, das ist jetzt auch eine Vermutung, die gesagt hat, hey, Sebastian, deine Gesangskünste in allen Ehren, aber der Tobias soll auch mal ein paar Nummern, große Nummern vom nächsten Album leiten. Du bist nicht der einzige Sänger.
Also dann, hat der Krummbiegel wahrscheinlich gesagt, könnt ihr probieren, wenn es nicht funktioniert. Meine Entscheidung war es nicht, dann muss ich es halt wieder rausreißen, aber bitte, dann soll halt der Tobias den nächsten Song singen. Aber ich werde trotzdem performen, wenn es recht ist, ja? So, beleidigt.
Ja. Ja, wobei es zum Beleidigtsein erstmal gar keinen Grund gäbe. In der nächsten Folge reiten wir mit euch zusammen die Erfolgswelle der Prinzen weiter. Und was ist eigentlich nach dem ganz großen Fame mit den Prinzen passiert? Ja, wir werfen auch einen Blick auf einen echten Tiefpunkt in der Prinzen-Diskografie. Also, jede Menge Ups und Downs, es wird richtig spannend und ihr bekommt das alles. Nächstes Mal hier bei Giganten von gestern. Und ihr wisst ja, neue Folgen immer dienstags, da wo es Podcasts gibt.